Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht bereit für das Reich Gottes. Dieser Vers aus dem Lukasevangelium ist der Wochenspruch zu unserem heutigen Sonntag Oculi, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte, und diesen gemeinsamen Gottesdienst lasst uns feiern im Namen dessen, der heute zu uns sprechen möchte, der uns heute hier versammelt hat. Lasst uns den Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Wir singen von dem schönen Lied von Paul Gerhardt aus dem Lied 447, die Strophen 1 und 2 und 8 und 10. Lasst uns beten mit Worten des Psalmes 34. Den finden Sie unter der Nummer 718 im Gesangbuch. Wir wollen im Wechsel miteinander beten. Ich möchte Sie bitten, bei den eingerückten Zeilen einzustimmen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preist mit mir den Herrn. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Als einer im Elend rief, hörte der Herr, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Reiche müssen darben und hungern. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Der Gerechte muss viel erleiden. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Lasst uns weiter beten. Guter Gott und himmlischer Vater, hab Dank, dass du uns heute zusammengeführt hast, damit wir von dir hören und von dir lernen dürfen. Danke, dass du es gut mit uns meinst, dass Gottesdienst nichts anderes heißt, als dass du uns dienen möchtest mit deiner Freundlichkeit. Und was uns davon abhalten könnte, auf dich zu hören, was wir mitgebracht haben an Sorgen, an Nöten, an Fragen, das alles wollen wir dir bringen, wenn wir in der Stille mit und füreinander beten. Ich danke dir, guter Gott, dass du Gebete hörst und dass du gerne hilfst. Amen. Zur Schriftlesung dürfen Sie gerne wieder Platz nehmen.
Wir hören aus Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir singen das Lied 82, die Verse 1, 2 und 4.
gibt es eigentlich einen wahren Gott? Einen, der für mich da sein kann, der für mich etwas tun kann, wenn es wirklich drauf ankommt. Eine uralte Menschheitsfrage. Gleichzeitig eine brandaktuelle Frage. In der Bibel bereits wird sie gestellt und bleibt bis heute eigentlich auf Höhe der Zeit. Heute Morgen gehen wir mit unserem Predigtwort zurück in eine ferne Vergangenheit, in das Jahr etwa um 870 vor Christus. In dieser Zeit gab es das Volk, das in der Bibel im Vordergrund steht, dass sich diese Frage, gibt es den wahren Gott, eigentlich gar nicht stellen müsste. Denn der Schöpfer des Universums hat sich diesem Volk vorgestellt. Er hat es aus allen anderen Völkern ausgewählt, um sich ihm zu zeigen. Dabei blieb es nicht. Er hatte dem Volk auch versprochen, es sozusagen zu adoptieren. Mein Name ist Jahwe. Das bedeutet, ich bin für euch da. Ich werde für euch sorgen. Ich werde euch führen und euch eine Heimat zuweisen, wo es euch an nichts fehlen soll. Das alles will ich für euch sein und für euch tun, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und wenn ihr euch nicht ablenken lasst von den Gottheiten, die andere Völker und andere Leute sich selbst gebastelt haben, weil sie mich nicht kennen. Ich kann und will euch kein Bild von mir vorstellen, wie es andere Völker von ihren Göttern machen. Aber dafür will ich euch etwas Besseres geben. Ich will euch mein Wort geben. Euch alleine als einzigem Volk will ich sagen, wie ein Leben nach meinem Plan gelingen kann, wie ihr mir folgen und mit mir leben könnt. So ungefähr in Kurzform könnte man den Bund zusammenfassen, den Gott mit Israel schließt. Er hat diesen Bund, diesen Vertrag am Berg Horeb auf der Halbinsel Sinai geschlossen mit eben diesem auserwählten Volk, das sozusagen seinen Namen trug. Israel wurde dieses Volk genannt, zu Deutsch das Volk, für das Gott kämpft. Das Volk also, für das Gott sich einsetzt mit allem, was er bieten kann. In der Zeit unseres Bibelwortes, das Sie in 1. Könige 19 finden und nachlesen können und das ich jetzt nacherzählen möchte, wurde dieses Vertrauen Israels in seinen Gott erschüttert. 872 vor Christus war Ahab König geworden. Sein Name bedeutet, er liebt. Gemeint ist, er liebt Gott und Gott liebt ihn. Ein vielversprechender Name für einen König, der in Israel eigentlich dafür verantwortlich war, als so eine Art Stellvertreter Gottes unter seinem Volk, das Volk immer wieder an seinen Gott zu erinnern. Dieser Aufgabe wurde dieser Ahab nicht ansatzweise gerecht. Er legte vielmehr die Grundlage dafür, dass die Verbindung des Volkes zu seinem Gott nicht gestärkt wurde, sondern komplett auseinanderbrach. Ahab heiratete aus politischen Gründen eine phönizische Fürstentochter. Die Phönizier waren ein großes Seefahrervolk, sie waren Händler, sie kannten sich aus und mit diesem Volk in guter Verbindung zu stehen, heißt, sich zu öffnen für die Reichtümer, die es in der damaligen Welt gab, denn die Phönizier hatten da überall ihre Hände drin als Seefahrer und Händler. Also vielversprechend eine Tochter des dortigen, des Königshauses von Tyros, einem dieser Phönizierstädte, zu heiraten. Den Phöniziern haben wir bis heute übrigens unser Alphabet zu verdanken. Aber neben all dem, was sie kannten in der großen, weiten Welt, kannten sie doch Gott nicht. Und so brachte die junge Prinzessin die Göttervorstellung ihrer Heimat mit nach Israel. Den Baal, zu Deutsch Herr, nämlich Herr des Wetters und der Fruchtbarkeit. Und dieser Baal, der hatte etwas zu bieten, was Israel bis jetzt so nicht bekam, nämlich Bilder. Bilder, die man sich anschauen konnte, die man mit nach Hause nehmen konnte, die man bequem in der Hosentasche tragen konnte. Ein Gott zum Einpacken, vor denen man opfern konnte und ein besonderes Schmankerl für die Männer. In manchen Baalsheiligtümern gab es geweihte Damen. Wenn man mit diesen sexuell verkehrte, dann, so wurde gesagt, würde Baal das Gleiche mit seiner Gemahlin tun. Und weil dieses göttliche Ehepaar für die Fruchtbarkeit in jeder Beziehung zuständig ist, würde sich das dann eben günstig auswirken auf die Fruchtbarkeit von Mensch, Vieh und Ackerboden. Diese Sache mit Baal bot also Männern die Möglichkeit, mit dem allerreinsten Gewissen und sogar mit dem Gefühl, einen Gottesdienst zu tun, ab und an aus der Ehe auszubrechen. Was für ein Gottesdienst für Hedonisten. Das hat natürlich Anhänger angezogen. Dieser Gott bot ein rauschendes Fest der Sinne. Das wirkte natürlich verführerisch und zog viele Leute an. Aber das Feiern solcher Tempelfeste, das Vertrauen auf diesen Gott hatte neben all dem, was man da sehen und erleben konnte, doch einen großen Haken, nämlich, dass dieser Baal nicht wirklich, nicht real ist, sondern dass er eine Projektion, ein Produkt der Wünsche, Träume, Sehnsüchte und eben auch der Lüste seiner Verehrer ist. Er ist nicht der Gott, der sich den Menschen macht nach seinem Bild, sondern er ist der Gott, den sich der Mensch macht nach seinem Bild. Dieser selbstgebastelte Gott der Wünsche und Lüste ließ sich in Bildern darstellen, aber er hatte eben keine Ohren, um Gebete zu erhören oder die Angstschreie und Hilferufer, keine Augen, um nach seinen Anhängern zu sehen, erst recht nicht die Hände, um ihnen zu helfen. Wenn es drauf ankommt, wenn menschliche Absicherungsmöglichkeit versagt, dann wird dieser Gott nicht helfen. Israel hatte eigentlich seinen Namen erhalten von dem Gott, der alles für seine Leute tun kann und auch tut. Israel, er kämpft, also Gott kämpft für seine Leute. Und das hatte er gezeigt, indem er sie aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hatte, indem er es beschützt hatte, geführt hatte, ernährt hatte auf den Zug in die Heimat und gegen all die Widersacher beigestanden hat, die ihm dort das Leben schwer machten. Und jetzt wird dieses Volk dem Gott, das es erlebt hat, in seiner Geschichte zunehmend untreu. Die Leute ersetzen den, der für sie da sein will und der das immer wieder zeigt, durch eine Illusion, durch einen Wunschtraum, der alle letztlich unerfüllt lässt und im Stich lässt, die sich an ihn halten. So war das damals. Aber natürlich stellt das auch uns heute die Frage, wer ist denn eigentlich unser Gott? Wer ist dein Gott? Dem Namen nach ist es natürlich der Gott Israels, weil wir uns Christen nennen. Aber ist das auch in jeder Hinsicht und überall so? Ist es der lebendige Gott, von dem uns die Bibel berichtet, der wirklich unser Gott ist? In Indien, wo man mehrheitlich von 333 Millionen Göttern ausgeht, kam das Gespräch einmal auf den Glauben von uns Deutschen. Bei euch glaubt man an einen Gott, oder? Nein, musste ich entgegnen, die meisten Deutschen glauben an zwei Götter. Der eine Gott heißt Fußball und der andere Gott heißt mein Auto. Können diese Götter versorgen? Können sie uns beistehen? Können sie uns immer begleiten und immer stützen? Mancher ist sich da nicht so sicher und ersetzt beispielsweise Gott Fußball sicherheitshalber durch Gott Geld, Geld und noch mehr Geld. Aber siehe da, auch für solchen Glauben kann man unter Umständen ins Gefängnis kommen. Aber selbst dann, wenn mit Gott Geld alles gut zu gehen scheint, selbst wenn der mit den tollsten Geschenken überschüttet und alles gibt, was Herz und Sinne begehren, wer nur diesen Gott oder diese Götter hat und nicht den lebendigen Gott, wird allerspätestens eines unschönen Tages im Stich gelassen, fallen gelassen. Allerspätestens im Sterben wird klar, dass diese Gottheiten bei all ihrer Freigebigkeit, bei all dem, was sie geben, das Entscheidende nämlich nicht geben können. Denn wir werden sie zurücklassen müssen. Nichts von diesen Gottheiten bleibt, wenn das Leben geht. Aber der lebendige Gott und Schöpfer, der in der Bibel zu uns redet, der geht auch damit. Denn der und nur der gibt Leben, das der Tod nicht nehmen kann. Mittlerweile ist uns der Gott der Bibel noch ein ganzes Stück weiter entgegengekommen als damals in Israel. Ihnen hat er ein Bild verweigert. Uns hat er ein Bild von sich gegeben. Das haben aber nicht die Menschen von ihm selbst gebastelt, sondern es ist ein Bild, das Gott selber von sich gemalt hat. Gottes Selbstporträt heißt Jesus Christus. Jesus ist sozusagen Gottes Selfie. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus und hat uns Leben vorgelebt, wie es idealerweise sein soll, hat uns ein menschliches Vorbild gegeben und mit dem sogar den Tod besiegt, sodass wer Jesus hat, Leben hat, das auch der Tod nicht nimmt. Machen wir es also nicht so wie Israel unter seinem König Ahab. Was hätte Gott damals machen können? Er hätte sagen können, das ist mir eigentlich egal. Bitte, wenn ihr glaubt, dass dieses Wunschbild von Gott euch helfen kann, dann versucht doch einfach euer Glück. Ihr werdet schon sehen, was euch das bringt. Aber dann beschwert euch nicht. Es war ja eure eigene Wahl. Aber so gleichgültig ist Gott glücklicherweise nicht. Er hat seinen Leuten Treue geschworen. Und darum schickt er ihnen, nein, keinen Engel, sondern einen Menschen aus ihrer Mitte. Sein Name ist Programm. Er heißt Elia. Heißt zu Deutsch, mein Gott ist Jahwe. Gemeint ist, ich bleibe dem Gott treu, der sich mit unserem Volk verbunden hat, dem wir so viel zu verdanken haben und den ihr mittlerweile weggeworfen habt. Lasst uns dieses Namensprogramm als Lebensprogramm übernehmen. Mein Gott ist Jahwe. Mein Gott soll der sein, der sich uns in der Bibel vorstellt, der uns in Jesus Christus ein Selbstporträt liefert und der sich in Jesus uns für uns gegeben hat, um uns mit sich selber zu beschenken, mit dem Leben, das den Tod überdauert. Ist er unser Gott und wollen wir ihn so, wie er sich uns gerne schenken möchte? Wenn wir unsere Kinder zur Taufe bringen, wollen wir dann wirklich, dass sie diesem Gott gehören und diesem Gott vertrauen? Als wir uns konfirmieren ließen oder wenn wir auf die Konfirmation zugehen oder unsere Kinder zur Konfirmation anmelden, geht es uns darum, Ja zu sagen zu einem Leben mit dem Gott, der sich in Jesus Christus zeigt? Oder locken vielleicht ganz andere Dinge, die den letzten Anreiz geben? 1960 war das vielleicht noch die Armbanduhr oder sogar das eigene Fahrrad. 1984 übte auf mich die tolle Spiegelreflexkamera den entscheidenden Ansporn zur Konfirmation. 2019 gibt sich mancher bei der Konfirmation viel bescheidener und gibt sich zufrieden mit einem angebissenen Apfel, solange der auf irgendwelchen Smartphones und Tablets steht. Aber warum mit so wenigem und so kleinen Dingen zufrieden geben, wenn wir doch darin Gott haben können und den Himmel noch dazu? Welche Reize auch immer sich anbieten, lassen Sie uns mit der Taufe und in der Erinnerung an die Taufe und mit der Konfirmation, in der Erinnerung an unsere Konfirmation, an jedem Tag unseres Lebens in erster Linie immer dem Gott treu sein und ihm ein Ja geben, der sich in Jesus Christus abgebildet hat und uns nachgeht und ihm vertrauen, weil er zu uns steht und weil er uns helfen kann und weil er auch dann helfen kann, wenn alle Wunschgötter und alle Dinge, die wir für kostbarer und schöner halten, letztlich versagen müssen. Lassen wir nicht zu, dass die Annehmlichkeiten, die natürlich nützen können, uns schaden, wenn sie den Platz einnehmen, den letztlich nur Gott ausfüllen und Gott einnehmen kann. Zurück zu Elia in Israel. Es bleibt nicht bei einem Bekenntnis zum Gott der Väter. Elia bringt ganzen Einsatz, um den Menschen seines Volkes zu dem Gott zurückzuführen, der eben keine Illusion ist, der kein Wunschbild ist, sondern wirklich und wahr ist. Das tut Elia auf Gottes Auftrag hin. Und darum macht er es nicht allein, sondern hinter ihm steht die Macht des lebendigen Gottes. Und so ruft Elia sein Volk dazu auf den Gott zu vertrauen, der es aus Ägypten befreit hat, der ihm sein Wort gegeben hat und der es in sein Land geführt hat. Und dazu gibt er gleich noch eine Beweisführung. Ihr glaubt, Baal schenkt Fruchtbarkeit als Gott des Wetters und als Gott des Regens. Ich werde euch zeigen, er tut es nicht. Denn es wird nicht mehr regnen und eine schwere Dürre wird so lange bleiben, bis ich sie durch mein Gebet beende. Und so regnet es nicht. Obgleich die Menschen wie die Weltmeister ihren vermeintlichen Gott des Regens und der Fruchtbarkeit anrufen. Ihr meint, Baal kann eure Gebete um Regen erhören? Gut, Gott bietet euch einen Wettkampf an. Der Gott, der auf das Gebet seiner Leute hin mit Feuer das Opfer auf dem Altar selber in Brand setzen kann, Der ist der wahre und der lebendige Gott. Und dabei bekommt ihr, die ihr Baal vertraut, sogar noch einen Heimspielbonus. Wir veranstalten den Gebetswettkampf nämlich auf dem Karmel, dem Bergheiligtum, das Baal gewidmet ist. Das soll er euch ja besonders nah sein. Und ihr könnt sogar hunderte von Priestern aufbieten, die zusammen beten können, während ich, Elia, ganz allein am Altar für Yahweh stehen werde. Während sich die Baalspriester vergeblich die Seele aus dem Leib schreien und Elia sie verspottet, vielleicht ist er gerade auf Reisen, genügt Elias einfaches Gebet und das Feuer setzt das Opfer in Brand. Und da sagen die gleichen Leute, die von Gott nichts mehr wissen wollten, auf einmal, Yahweh ist Gott, Yahweh ist Gott, erschallt es im Chor. Und Gott antwortet darauf, die Dürre endet mit dem jahrelang vermissten und heiß ersehnten Regen. Jetzt müsste alles in Ordnung sein. Klare Beweisführung, der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit war nicht real und der Gott Israels konnte alles das schenken. Aber vertraut Israel jetzt diesem Gott, der Gebet erhört, der sich seinen Leuten so toll zeigt, der sie nicht in die Irre gehen lässt, sondern um ihr Vertrauen müht und wirbt, der zugunsten seiner Leute eingreift, der helfen kann und helfen tut? Als die phönizische Prinzessin mit einem schaurigen Eid dem Elia blutige Rache schwört, dreht sich der Wind ganz schnell wieder. Elia muss sogar fliehen und gewinnt den Eindruck, ich habe mich für unseren Gott abgemüht und eingesetzt, aber ich bin damit nach wie vor völlig allein. Vom Volk Gottes bin ich allein übrig geblieben. Alles umsonst. Alles predigen, alles werben, alles beten, alles umsonst. Unter diesem Eindruck der Einsamkeit bricht Elia zusammen. Er kann nicht mehr. Heute nennt man das einen Burnout. Eine erschreckend häufige Pfarrerskrankheit übrigens, wenn man als Berufschrist zusammenbricht, weil man das Gefühl hat, mein Werben um Gott, mein Werben, Menschen zu ihm führen zu wollen, wird letztlich mit Gleichgültigkeit beantwortet. Das kann aber auch allen anderen passieren, die den Eindruck gewinnen, dass sie durch ihre Treue zu Gott gerade deshalb isoliert werden. Dass Leute, die sie für ihre Freunde hielten, belustigt oder angewidert auf Distanz gehen auf einmal, dass Berufskollegen oder Mitschüler sie zum Außenseiter machen, zu dem Punching Ball, an dem sie den eigenen Frust abarbeiten können. Mobbing heißt das heute und Leute, die gemobbt werden, nennt man in der Schule Opfer. Und wer sich in einer Welt, die von Gott nichts wissen will, dennoch zu Gott hält und an ihm festhält, findet sich ganz schnell in der Außenseiterrolle und damit in der Opferrolle. Und macht Leute auf sich aufmerksam, die es nötig haben, sich an Außenseitern abzureagieren. Wer sich zu dem lebendigen Gott hält und Jesus Christus vertraut, gehört auf jeden Fall zu einer Minderheit. Denn Christsein war schon immer eine Minderheitenveranstaltung und wird sich unter seinen Mitmenschen ganz schnell einsam fühlen. Da kommt ein Mensch schnell ans Ende seiner Durchhaltekraft und kann zu Boden gehen. Lässt Gott das jetzt ungerührt zu? Elia ist jetzt am Boden. Tiefer kann er nicht fallen. Sein Heimatland hat er verlassen müssen, vor der Rache der Königin geflohen. Im äußersten Süden des Nachbarlandes Juda zieht er sich in die Einsamkeit der Wüste zurück. Und einen Wüstenstrauch wirft er sich hin, um dort in der wasserlosen Einöde den Tod zu erwarten. Er ist völlig abgekämpft, ermüdet von den Strapazen der Reise und so schläft er rasch ein. Da wacht er auf einmal auf, weil ihn jemand anstupst. Hier, in der Einsamkeit, wer soll das denn sein? Und da steht ein Engel vor ihm, mit Brot und Wasser und der Aufforderung, Elia, iss, stärke dich, denn dein Weg ist nicht zu Ende. Du kannst noch nicht Pause machen. Vor dir liegt ein weiter Weg, Gott hat einen Termin mit dir. Gott vergisst seine Leute nicht. Nie. Er hält Treue, auch wenn sich Menschen abwenden. Wenn Menschen uns im Stich lassen, Gott lässt uns nicht im Stich. Denk daran, Gott ist nur ein Gebet weit weg. Gott kennt seine Leute und steht zu ihnen und schenkt ihnen vielleicht gerade in solchen Augenblicken, wo man sich verloren fühlt, einsam fühlt, verlassen fühlt, ganz besonders hilfreiche Erfahrungen, ganz besonders intensive Erfahrungen. Ich bin da, ich bin für dich da. Bei Elia macht er das. Er führt ihn genau zu dem Berg, an dem einmal alles begann, zum Horeb. Er steht genau an der Stelle, an dem einst Mose stand, als Gott Israel adoptierte, sich mit ihm verband, ihm seine Treue schwörte. Und da erlebt Elia wie eine Erinnerung daran, Gottes Nähe. Da hört Elia Gottes tröstende Worte. Und da spricht Gott sanft in das aufgewühlte, verzweifelte Herz des Elia hinein. Er erscheint nicht in Sturm, Donner und Blitz. Das sind nämlich die Zeichen, die man bei Gott Baal, dem Herrn des Wetters, erwartete. Nein, dem verzweifelten Elia spricht er an einem sanften Windhauch. Es scheint so, als würde Gottes Hand Elia über den Kopf streicheln. Elia, du denkst, dass du allein zu mir hältst und einsam bist? Aber du bist nicht allein. 7000 andere Leute in Israel haben mir nach wie vor die Treue gehalten. Und du denkst, wenn du gehst, ist alles vorbei? Nein, auch wenn du nicht mehr in Israel bist, wird dein Dienst weitergehen, denn ich habe einen Nachfolger für dich, den du berufen und aufbauen sollst. Und wenn er soweit ist, dass er an deine Stelle treten kann, dann werde ich dich zu mir holen und dann kannst du erstmal 800 Jahre Erholungspause machen und dann darfst du in Johannes dem Täufer nochmal zurückkommen. So stärkt Gott Elia. Und Gott will auch uns stärken und ermutigen. Lasst uns das tun, lasst uns Gott vertrauen, lasst uns an diesem Vertrauen festhalten, auch und gerade dann, wenn es im Alltag gar nicht danach aussieht. Wer sich zum lebendigen Gott bekennt, wer Jesus Christus im Alltag bekennt und ihm nachfolgt, egal was andere sagen, dann werden Erfahrungen der Ausgrenzung und der Einsamkeit nicht ausbleiben. Die Mehrheit will eben von diesem Gott nichts wissen. Und wer sich zu Gott hält, wer von Jesus erzählt und zu ihm einlädt, der wird Einsamkeit erleben. Der wird sich verlassen fühlen. Aber er wird auch erleben Gottes Nähe und Hilfe und seinen Trost. In seinem Wort, das wir in der Bibel finden, in der Zwiesprache mit ihm im Gebet, wo er auch antwortet mit Erfahrungen und natürlich auch in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, wie er sich in Jesus gezeigt und abgebildet hat. Gott ist treu. Lasst uns auch ihm treu sein. Amen. Guter himmlischer Vater, du versprichst Treue, bietest deine Nähe an. Lass uns diese Nähe suchen, auch wenn sie uns im Alltag fern scheint. Danke, dass du nicht fern bist, sondern dass du uns hinaus in den Alltag begleitest und überall dort bist, wo wir auch sind und nie weiter bist als ein Gebet weit. Danke, dass du deine Treue versprochen hast und das hältst. Erinnere uns daran, dass wir diese Treue mit unserer Treue erwidern, unabhängig davon, ob das gerne gesehen wird oder nicht. Amen. Wir singen vom Lied 903 aus dem neuen Liederbuch. Lasst uns beten und gern dazu nochmal aufstehen. Guter Gott, keiner ist wie du. Das hat Elia seinen Zeitgenossen vorgelebt. Und das sagst du auch uns. Danke, dass niemand wie du sich unserer Sorgen, unserer Wunden, unserer Nöte annehmen kann wie du. Begleite uns durch den Alltag. Sei uns nahe, auch wenn wir uns einsam und verlassen fühlen. Und ruf uns immer wieder zu, dass niemand so ist wie du. Dass wir dich durch nichts und niemanden ersetzen sollten, weil eben keiner ist wie du. Schenk uns auch, dass wir das unseren Mitmenschen vorleben und weitergeben können, mit Wort und Tat. Allmächtiger Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest und uns immer wieder zeigst, dass du für uns ansprechbar bist. Und was wir mitgebracht haben an Fragen und Nöten und Sorgen, lasst uns zusammensetzen, zusammenfassen und gemeinsam vor Gott bringen mit den Worten, die uns Jesus zu beten lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schlusslied dürfen wir wieder Platz nehmen. Mit dem Lied 628 wollen wir uns Gott und unseren Alltag ihm anvertrauen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir singen alle Strophen.
Thank you.
Das Folgende darf ich Ihnen abschließend noch bekannt machen. Danke für die Opfergaben vom letzten Sonntag, die 163 Euro betrugen für die Aufgaben unserer eigenen Kirchengemeinde. Das heutige Opfer ist für die Arbeit der württembergischen Diakonie bestimmt. Am Ausgang gibt es ein ausführliches Faltblatt, das die Tätigkeiten vorstellt. Heute Abend ist um 19 Uhr Erwachsenenkreis im Gemeindehaus. Morgen Abend um 20 Uhr Kirchengemeinderatssitzung ebenfalls im Gemeindehaus. Am Mittwochabend findet um 20 Uhr ein Konfirmandenelternabend statt. Und am Freitagabend ist Bibelstunde mit Hartmut Walz, der Offenbarung 2 auslegen wird. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Am Samstag trifft sich der Frühjahrschor zur Probe um 19.30 Uhr. Nähere Infos dürfen Sie einholen bei Frau Deborah Kohler. Zu allen Veranstaltungen wird freundlich eingeladen und natürlich auch zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 9 Uhr mit Pfarrer in Ruhe Karl-Heinz Joos. Am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr sind die Seniorinnen und Senioren der Gesamtkirchengemeinde eingeladen zur Seniorenfeier in der Veranstaltungshalle. Für die folgende Abkündigung möchte ich Sie bitten, sich zu erheben. Am nächsten Samstag um 15 Uhr feiern hier in der Bartholomäuskirche die Eheleute Hans-Georg und Anneliese Heyer ihr 50-jähriges Hochzeitsjubiläum, ihre goldene Hochzeit. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für alles, was du an den Eheleuten Gutes getan hast. Du hast sie vor 50 Jahren miteinander verbunden und 50 Jahre auch zusammengehalten. In den Jahren der Ehe hast du sie deine Freundlichkeit spüren lassen. In guten und schweren Tagen bist du ihnen treu geblieben. Amen. Zum Segen dürfen Sie gleich stehen bleiben. Der Frieden Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.